Selbstverwirklichung ist irgendwie auch nicht mehr das, was es früher mal war. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte heute mal so dieses Thema Egoismus in den Blick nehmen und muss da irgendwie selber schon so ein bisschen lachen, weil ich merke, irgendwie hat das so eine ganz humorvolle Komponente, wenn wir darüber nachdenken, was ist eigentlich Selbstverwirklichung. Was mir irgendwie gerade klar wird, als ich mir jetzt so meine Notizen gemacht habe und jetzt, wo ich beginne, diese Aufnahme einzusprechen, ist, dass es gibt da wirklich sowas wie eine Veränderung. Also Selbstverwirklichung so in den 70er Jahren in den westlichen Gesellschaften, das war was völlig anderes als das, was wir heute darunter verstehen. Und irgendwie finde ich das so lustig, weil wir eigentlich das heute wie wieder so ein bisschen umdrehen. Also Selbstverwirklichung heute heißt eigentlich manchmal sogar Dinge tun, die von denen sich unsere Eltern und Großeltern eigentlich abgewendet haben, was die nicht mehr wollten, aber es dann eben auf eine andere Weise tun. Also heute soll es gehen um das Thema Egoismus und was ist eigentlich Egoismus, wo wird Selbstverwirklichung zum Egoismus und was bedeutet es eigentlich so in der heutigen Zeit, wenn man sein Ding macht? Ja, ich möchte mal starten mit einem kleinen Zitat aus dem Buch Unorthodox von der Deborah Feldman. Wer dieses Buch noch nicht kennt, es gab auch eine Netflix-Serie, die auch so hieß, Unorthodox. Aber wer das nicht kennt, da geht es um eine ehemals chassidische Jüdin aus New York, die quasi aus dieser ja doch sehr rigiden, sehr orthodoxen Glaubensgemeinschaft geflüchtet ist und dann nach Berlin gezogen ist und dort sich ein eigenes Leben aufgebaut hat. In dem Buch beschreibt sie aber eigentlich noch so diese Zeit, wo sie noch in New York war, also zum größten Teil, und eigentlich so diese diesen Ablösungsprozess, diese Bewusstwerdung. Und ich habe jetzt mal hier zwei Stellen markiert, die ich euch gerne vorlesen möchte. Das eine ist ein kleines Gespräch, das Deborah führt mit einer anderen Frau, Polly heißt die. Und sie sagt so, oder sie beschreibt so, ich schaue Polly von der Seite an und frage mich, ob ich jemals so selbstsicher sein könnte wie sie. Ich will nicht länger eine chassidische Jüdin sein, verkünde ich plötzlich, als wir den Laden verlassen. Na dann, sagt sie, musst du es auch nicht sein. Und die zweite Stelle. Es ist klar, dass sie meine Existenz als selbstverständlich annehmen, denn ich unterscheide mich inzwischen von niemandem von ihnen mehr, verheiratet mit einem Knirps, den ich zu versorgen habe, das Gewicht einer Perücke auf dem Kopf. Im Grunde bin ich gebunden. In Wahrheit aber sind all diese Vergewisserungen Kopfsache. Und wenn mein Kopf sich nicht binden lässt, wenn sich meine Träume nicht auswischen lassen, dann können noch so viele Verbote nicht für meine stille Unterwerfung sorgen. Also hier haben wir eigentlich so, ich finde so in diesen zwei Zitaten, das ist so der Schlüsselmoment. Wenn du dich in einer Lebensform oder in einer Kultur, in einer Gesellschaft, in einer Gruppe befindest, wo Dinge sehr klar sind, wie man zu sein hat, also wie was richtig ist, was falsch ist und das Ganze auch sehr dogmatisch und manchmal auch gewaltvoll, wie das hier auch beschrieben war in dem Buch, also auch gewaltvoll durchgesetzt wird. Es gibt übrigens, das bezieht sich nicht nur auf religiöse Gemeinschaften, das kann ganz verschiedene Systeme betreffen. Ich finde, auch in der DDR gab es auch Elemente von dieser Art von ideologischen und, oder dogmatischen Situationen. Und ja, wenn du dich in so einer Lebenssituation befindest, dann gibt es vielleicht so diesen kleinen Moment, wo du merkst, ah, ich muss das ja nicht. Also, ich muss nicht mitmachen. Ich mach mit und dann erlebst du dich vielleicht so wie jemand, der ein Theaterstück spielt. Also du machst die Dinge noch mit und vielleicht merkst du aber in dir sowas wie eine Rebellion, eine Wut, einen Widerstand. Und es kann sein, dass du das mehr oder weniger offen zeigst. Kann auch vielleicht sein in deiner Familie, dass du Dinge eigentlich anders machen möchtest. Ja, und es kann sein, dass du das erstmal so für dich spürst, oder es kann aber auch sein, dass du dann einfach rebellierst, dass du dann wütend wirst, dass du dann ausbrichst und ja, Dinge einfach anders machst. Und der Moment, der entscheidende Moment ist eigentlich so dieser kleine Kopfmoment, wo du merkst, ah, ich muss das ja gar nicht machen. Das geht ja auch anders. Und das, finde ich, ist so eine Schlüsselsituation in ganz vielen Leben. Also das ist wirklich was, was Menschen immer wieder erleben, was auch entwicklungspsychologisch immer wieder auch in bestimmten, ja, von diesen Phasenmodellen, von denen es einige gibt, also Erikson zum Beispiel, dieses Modell. Also es gibt immer wieder so diese Momente von, ja, sich selbst klar werden, ich mache das so. Oder auch in dem Kohlberg-Modell, der das auf eine moralische Ebene hebt. Und dann, wie treffe ich meine Entscheidungen? Woran orientiere ich mich? Orientiere ich mich an der Norm? Also wie alle das machen? Oder treffe ich ganz eigene Entscheidungen? Und kann ich das auch selbst begründen? Und spüre ich eigentlich schon selbst ganz gut, wie ich leben möchte? Und das wäre jetzt sozusagen der Startpunkt von Selbstverwirklichung. Interessant ist auch, dass Selbstverwirklichung manchmal so ganz an den, ja, auf die höchste Ebene gestellt wird, beispielsweise so in dem Gedankenmodell von Maslow. Die Bedürfnispyramide, das ist auch ein sehr bekanntes Modell, wo quasi die Selbstverwirklichung so ganz dass was ganz am Ende kommt, darstellt. Also du musst erst alle Bedürfnisse befriedigt haben, die darunter liegen, sagt so dieses Modell. Also du musst genug essen, du brauchst Sicherheit, du brauchst soziale Einbindung. Und dann kann auch am Ende noch die Selbstverwirklichung kommen. Und ich finde, das ist so ein ganz typisches 70er-Jahre-Modell, also wo diese alte Form von Selbstverwirklichung beschrieben wird. Und ich finde, irgendwas stimmt daran nicht für mich. Also wenn ich jetzt mal dieses Beispiel nehme von der Deborah Feldman aus diesem Buch, dann ist es so, sie hat ja sozusagen gerade diese ganzen niedrigeren Bedürfnisse aufgegeben dafür, dass sie ausgebrochen ist aus dieser, ja, orthodoxen, dogmatischen Gemeinschaft. Also das heißt, als sie dann in Berlin war zum Beispiel, da hat sie auch wirklich wenig Geld gehabt und musste erstmal schauen. Das heißt so eigentlich, diese niedrigeren Bedürfnisse, die waren nicht immer erfüllt und dennoch hat sie quasi diesen Drang in sich gespürt, ihr eigenes Leben leben zu wollen. Also es heißt, die Selbstverwirklichung, wenn man es eigentlich nach dem Maslow-Modell gehen würde, die dürfte ja dann eigentlich erst realisierbar sein, wenn alle anderen Lebensbedürfnisse, also vor allem so diese materiellen Bedürfnisse, erfüllt sind. Und das ist ganz häufig nicht der Fall. Also Menschen nehmen ganz viel in Kauf dafür, dass sie, also manchmal, ja, ist das so, nehmen ganz viel in Kauf dafür, dass sie quasi ihr Ding machen können. Es scheint uns manchmal so wichtig zu sein, unser Ding machen zu können, dass wir ja, ganz viele Entbehrungen in Kauf nehmen. Ich denke jetzt auch so an verschiedene Künstlerinnen und Künstler, die einfach ihre Kunst machen wollen und machen müssen. Und das war auch schon immer so, wenn man sich mal auch verschiedene Biografien zum Beispiel anschaut von Menschen, die also wirklich auch künstlerisch, also ihr Leben quasi der Kunst gewidmet haben, dann haben die manchmal in bitterer Armut gelebt, aber sie haben dann zum Beispiel gemalt. Und ja, das heißt, die Sache ist eigentlich nochmal viel komplexer. Was mir irgendwie auch noch so wichtig scheint, ist so der Gedanke von, ja, also Selbstverwirklichung und Narzissmus. Ich glaube, dass Selbstverwirklichung, also echte Selbstverwirklichung, was anderes ist als Narzissmus. Beim Narzissmus geht es im Grunde genommen darum, dass wir uns selbst immer wieder spiegeln, also dass wir uns selbst immer wieder im Spiegel betrachten, um uns eigentlich unserer selbst gewiss sein zu können. Und im Kern ist da aber sowas wie eine ganz starke Unsicherheit, also eine ganz starke, ja, Zerbrechlichkeit, Brüchigkeit auch. Also da ist eigentlich nicht viel Substanz da. Und NarzisstInnen müssen dann quasi diese wenige Substanz, die da ist, immer wieder ganz stark hochheben und ganz stark vergrößern, so wie wenn man sich ganz stark schminkt, damit die Gesichtsmerkmale, die eh schon da sind, wie überzeichnet werden, damit sie auch wirklich wahrgenommen werden. Also Narzissmus ist im Grunde genommen ein sich rüberretten über eine Brüchigkeit in der eigenen Seele, in der eigenen Persönlichkeit, was dabei helfen soll, dass man nicht völlig zugrunde geht. Also es ist eine aus der Not geborene Geschichte und das wird aber häufig dann auch so als Selbstverwirklichung tituliert, zum Teil vor sich selbst, zum Teil auch vor anderen Menschen. Und in Wahrheit ist das aber dann hohl. Also ein Mensch, der wirklich in so einem narzisstischen Modus sein Leben bestreitet, da ist eigentlich nicht wirklich viel Substanz da. Und bei der echten Selbstverwirklichung, da ist es irgendwie anders. Also da ist wirklich sowas da wie ein innerliches, ja, ein innerlicher Umgang, der stabil, wo ein Mensch stabil mit sich selbst innerlich in einem guten Kontakt steht. Und das können NarzisstInnen nicht. Und übrigens, ich muss auch ein bisschen aufpassen. Also wir alle haben natürlich narzisstische Anteile und das ist auch was ganz Normales so eigentlich in der menschlichen Persönlichkeit, dass wir alle diese Brüchigkeiten haben. Aber ich spreche jetzt hier eigentlich so von dieser, ja, narzisstischen Persönlichkeitsstörung, wie sie auch zum Beispiel in der ICD 10 und 11 definiert ist. Also da, wo das dann wirklich in so eine pathogene Struktur, also in eine, ja, psychisch krank machende Struktur hineinführt. Ja, kommen wir nochmal zu der echten Selbstverwirklichung. Also ich unterscheide das jetzt mal so. Also die echte Selbstverwirklichung wäre für mich dann sowas wie ein Prozess, der damit einhergeht, dass man sich selbst wirklich gut kennenlernt. Also dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt, dass man eigene Gedanken, Gefühle systematisch erforscht, dass man sich Zeit nimmt für sich selbst. Also für diesen Erforschungsprozess und dass daraus dann auch letztlich, also dass es ja nicht nur dabei bleibt, dass man das innerlich erforscht, sondern dass so nach und nach auch Änderungen im Leben stattfinden. Also dass man beginnt, Dinge anders zu machen und ja mehr nach dem zu leben, wie sich das innerlich stimmig anfühlt. Es gibt da vielleicht sowas wie so eine Art Zwischenphase, würde ich mal sagen. Also so eine Art von, also verschiedene Fallen, in die man tappen kann. Also wenn, so ganz am Anfang, wenn man wirklich aus so einer noch eher rigiden Lebenswelt kommt, wo ganz viele Menschen das nicht tun. Also ja, vielleicht kannst du auch mal bei dir überprüfen und dir mal die Frage stellen, naja, wie ist denn das eigentlich so in deiner Umgebung? Wie oft nehmen sich Menschen wirklich Zeit dafür, so diese innere Erlebenswelt zu erkunden und darüber auch zu sprechen oder auch Tagebuch zu schreiben oder ja, vielleicht auch Musik zu hören? Das ist auch was viele Menschen tatsächlich machen, dass sie ihre eigene Gefühlswelt beispielsweise dadurch erkunden, dass sie eben Musik hören, ja, die dem entspricht, wie man sich gerade fühlt. Und ja, also frag dich doch mal, wie ausführlich oder wie viel Zeit ist da für diese innere Arbeit in der Lebenswelt, aus der du kommst oder in der du heute auch lebst? Und wie stark unterscheidest du dich vielleicht auch davon? Also, ja, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts natürlich, ich glaube, ihr seid schon, oder auch, ich kenne auch einige von euch, also ich weiß auch von denen, die ich kenne, ihr macht es sehr viel. Und die Frage ist dann natürlich so, wie stark unterscheidest du dich von dem Kontext, ja, aus dem du kommst? Also wie viel mehr machst du das? Und vielleicht ist es auch bei dir so, dass es da so Phasen gibt oder gab, wo da irgendwie so einzelne Stränge quasi wie so durchgeknallt sind. Ich kann das von mir auf jeden Fall so sagen, dass ich da, ja, ich weiß nicht, ich habe so vielleicht so mit 18, 19 Jahren begonnen, so wirklich ganz intensiv so mich mit meiner Innenwelt zu beschäftigen. Und ich würde mal sagen, so in meinen 20er Jahren, also so in der ersten Hälfte vor allem, da gab es ganz viele Situationen, wo ich eigentlich eher in so Emotionen drin gesteckt habe, also wo ich eigentlich mal so über 2 Jahre in einer ganz tiefen, gehaltenen Wut festgesteckt habe und dann meine Eltern attackiert habe, aber eher auf so eine subtile Weise und ja, richtig gewaltvoll und aggressiv war. Und ja, das, was aber eigentlich so wie so eine Wut war, die sich nicht ausdrücken konnte. Und ja, und dann, also das war so diese ganz frühe Zeit vielleicht bei mir. Und dann gab es so diese Zeit, wo ich dann ganz viel alleine machen musste, also wo ich zum Beispiel dann alleine ganz oft mit dem Bus weggefahren bin, in die Natur und Fotos gemacht habe und auch wenn ich mal zu zweit mit jemandem dann unterwegs war, also mit meiner Partnerin zum Beispiel, dass es dann immer auch schwierig war, weil eigentlich dieser Drang und dieser Ruf nach, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt künstlerisch tätig sein, also so stark war in mir, dass ich das kaum noch aushalten konnte und dass dadurch dann auch auf Reisen beispielsweise Konflikte entstanden sind. Und das war so eigentlich meine zweite Phase, wo ich dann gemerkt habe, naja, ich muss auch alleine Dinge machen, ich muss ganz viel alleine machen, damit ich das irgendwie hinkriege, damit ich das irgendwie rausbringe. Und ja, und dann gab es quasi wie auch so in dieser zweiten Phase so Konflikte mit meiner Arbeit, weil ich sozusagen meine Arbeit auch mehr und mehr begonnen habe, so zu verstehen, also im Sinne von, dass ich versuche, mehr meine eigenen Modelle zu entwickeln, meine eigenen Herangehensweisen an diese fachlichen Themen auch, die, mit denen ich mich beschäftigt habe und dann halt so sozusagen diese klassischen Lehrinhalte beispielsweise, die halt an der Uni auch üblicherweise gelehrt werden, mehr und mehr in den Hintergrund getreten sind. Also ja, das hat auch eigentlich auch noch so zu dieser zweiten Phase gehört. Da gab es einfach ganz viele Konflikte, würde ich sagen, aber gleichzeitig auch ganz viel Energie und ja, doch Eigeninitiative bei mir. Und dann würde ich sagen, so langsam komme ich aber auch in so eine dritte Phase jetzt rein, wo ich merke, ja, das ist alles eigentlich gar nicht so wichtig. Also es ist schon wichtig und ich darf nicht wieder zurückgehen in Phase 1, also so in dieses erstmal rudimentäre Ausbrechen, also so dieser Moment von, ich möchte hier nicht mehr dazugehören, ich möchte das anders machen, sondern es ist wie so ein Schritt nach vorne. Also es ist sowas wie ein Schritt hinein in eine neue Form von Kontakt. Und da stehe ich jetzt gerade, würde ich sagen, so mit Anfang 40. Also ich wünsche mir, diese Dinge nicht mehr so sehr alleine zu machen, sondern mehr gemeinschaftlich mit Menschen, die das ähnlich machen. Also aber so, dass auch jede und jeder quasi den eigenen Freiraum hat und hält, aber dennoch mehr miteinander. Und da merke ich so, das ist eigentlich so ein neuer Kipppunkt für mich. Ja, und diesen Kipppunkt, den möchte ich jetzt nochmal genauer in den Blick nehmen und ich möchte dich hier auch einladen, mal zu schauen, dass du mal schauen kannst, wo stehst du eigentlich gerade so in deinem Prozess der Selbstverwirklichung. Also stehst du da an der Stelle, wo du merkst, naja, das scheint wie so egoistisch zu sein, also du ziehst dein Ding durch, das wäre quasi so diese erste Phase im Übergang zur zweiten, oder stehst du eher so an dieser Stelle, wo du merkst, ich habe jetzt schon ganz viel gemacht, ich kenne mich auch schon gut, ich habe da schon ganz viel entwickelt und ich möchte jetzt gar nicht so sehr alleine Dinge machen, sondern ich möchte das einfach von vornherein auch mit anderen Menschen gemeinsam tun. Und das wäre eher so diese zweite Phase. Und ja, der Kipppunkt rüber Übergang von 2 nach 3, so. Und der Übergang oder dieser neue Kipppunkt, das wäre jetzt für mich sowas wie ein Erleben von, ich muss das ja gar nicht mehr. Also ich muss gar nicht mehr dieses, ich sag mal, Solo-Selbstverwirklichungsding durchziehen. Ich hatte selbst ganz lange Zeit, über Jahre hinweg, immer das Gefühl, ich muss das alleine machen. Ich muss irgendwie schauen, wie ich das hinkriege, wie ich diese Freiräume schaffe, wie ich dafür kämpfe, dass ich eigene Modelle entwickeln kann, wie ich ja auch formale Räume schaffe dafür, dass das geht. Also meine Promotion beispielsweise im Arbeitskontext war so ein formaler Raum. Also ja, ich habe da ganz viel Muss in mir getragen. Ich muss schauen, wie ich das alleine hinkriege. So. Und ich merke jetzt, der zweite Kipppunkt ist auch ein Muss. Und zwar ein, ich muss das nicht mehr machen. Also ich muss dieses Alleine-Ding nicht mehr machen. Und das ist in beiden Fällen quasi ein, ich muss einerseits und ich muss etwas anderes nicht mehr. Ja, also im Beispiel von der Deborah Feldman, als sie da so ganz am Anfang gestanden hat, die hat ja beschrieben, ich muss, wenn ich nicht chassidische Jüdin sein will, dann muss ich das auch nicht. Und stattdessen war so ein, ich muss dafür sorgen, ich muss kämpfen, dass ich hier rauskomme. So. Und jetzt in diesem zweiten Kipppunkt, in diesem neuen Phasenübergang ist sowas wie, ich muss nicht mehr alleine kämpfen, ich muss das nicht, wenn ich das nicht will, muss ich das nicht. Aber ich muss jetzt dafür sorgen, dass Dinge miteinander passieren. Also das ist irgendwie so eine Fokusverschiebung hin zu was Gemeinschaftlichem. Und ich würde sagen, naja, das geht bei mir jetzt schon so seit 4, 5 Jahren ungefähr, dass ich so in dieser zweiten Übergangsphase bin und mehr versuche, ja, Menschen einzuladen, das gemeinsam mit mir zu machen, gemeinschaftliche Räume zu schaffen. Ein Beispiel wäre das Adventuria-Netzwerk, an dem ich jetzt schon, also an dem ich am Anfang doch eher alleine gewerkelt habe an dieser Website und mehr jetzt aber einfach mit Menschen gemeinsam das alles auf die Beine stelle. Also es gibt mittlerweile ein Team, von dem ich ein Teil bin und ich mache nicht mehr alles alleine, sondern Jede und jeder hat da verschiedene Aufgaben oder Schwerpunkte. Und das Interessante ist, wir machen das alle freiwillig. Also es ist nicht so, dass irgendjemand uns sagt, dass wir das tun sollen, sondern ja, es ist einfach wirklich hat eine neue Qualität von Freiwilligkeit, von Freiraum, aber doch gemeinschaftlich. Ja, und ich würde sagen, das Kernmerkmal von diesem zweiten Phasenübergang, also diese neue Art von Selbstverwirklichung, die sich schon irgendwie unterscheidet, finde ich, so von diesem alten Ausbrechen aus starren Systemen. Das wesentliche Merkmal wäre sowas frei Schwebendes. Also die Wurzeln oder die Stabilität oder die Sicherheit, die kommt nicht mehr aus einer Tradition, die kommt nicht mehr aus einem Mann tut es so, sondern die kommt aus einem zwischenmenschlichen Kontakterleben. Also die kommt aus Resonanzen, die miteinander entstehen können. Da kommt die Sicherheit her, da kommt die Stabilität her. Und das ist was wirklich nur gemeinsam geht. Und schau doch mal so jetzt in der Meditation, wie ist denn das bei dir? Also wo gewinnst du deine Sicherheit her? Wo gewinnst du deine Zuversicht her im Leben? Ist es eher aus sowas, ja, aus einer eher starren Struktur? Also trägt dich eher was Starres oder ist es eher was Fließendes? Ja, du hast dafür jetzt mal 3 Minuten Zeit. Schau mal ganz genau hin. Also wo entsteht für dich Sicherheit, Stabilität und Zuversicht? Also, ist es egoistisch, sich selbst zu verwirklichen? Ich glaube, diese Frage kann man mit Ja beantworten, wenn man durch die Augen derer schaut, die in einer sehr starren Lebensform leben, also in einer sehr starren, rigiden, orthodoxen Lebensform. Aus deren Blick betrachtet ist Selbstverwirklichung was Egoistisches, und Egoismus hat immer so eine gewisse, ja, abwertende Konnotation. Also das ist eigentlich nichts Gutes. Aus der Perspektive der Person, die sich aus diesem System löst, also die kämpft ja für ihre eigene Selbstverwirklichung, wie die Deborah Feldman, mag es auch egoistisch scheinen, so, aber es ist sozusagen wie eine Notwendigkeit. Es ist wie ein Gefühl von, ich bin nicht Teil dieser Gemeinschaft, ich möchte da nicht mehr dazugehören. Es ist nicht das, was, ja, wo ich leben kann und wie ich leben kann. Ich würde depressiv werden, wenn ich in dieser Gesellschaft weiterleben würde. Und ja, ich brauche das dringend notwendig, wie die Luft zum Atmen, dass ich mich hier raus löse und dass ich hier jetzt nach und nach mein Leben finde, mein Ding durchziehe. Und in dem Sinne ist es quasi wie so eine Art Imperativ, ein Du musst, ein innerliches Du musst. Du musst dich selbst verwirklichen, selbst wenn du da auch ganz viele Entbehrungen in Kauf nimmst. Das ist was, was du machen musst. Und in dem Sinne ist es quasi lebensbejahend, also ganz, was ganz Positives. Ja, und dann gibt es quasi noch so diesen dritten Fall von einer Situation, also wenn du quasi eh schon in einer Umgebung bist, in einem Kontext, in einer sozialen Umwelt, wo Menschen einfach das gut können, wo sie sich selbst gut erforschen können, wo sie Zeit haben dafür, wo das auch ganz normal ist, dass man sich mit seiner Innenwelt auseinandersetzt, dass man auch darüber spricht, dass man da auch vielleicht Kunst oder in irgendeiner Form, ja, eine Ausdrucksform findet für das, was einen selbst innerlich bewegt. Also wenn du in so einer Umgebung unterwegs bist, dann ist eigentlich die Frage nach Egoismus gar nicht mehr so wichtig. Dann spielt es eigentlich gar keine so große Rolle mehr, weil das dann eigentlich so zum Geschenk wird. Also das, was du in dir entdeckst und was du mit anderen Menschen teilen kannst, ja, das ist dann vielleicht so was wie ein Geschenk, worüber andere sich freuen, weil sie dadurch auch inspiriert werden, weil sie auch Muster wiedererkennen, die sie bei sich selbst auch entdecken oder gerade am Entdecken sind. Ja, wo es auch was wirklich Gutes und von den anderen gewünschtes ist, wenn du deinem Innersten Ausdruck schenkst.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.